Hallo Jenny.
Hallo Jona.
Ängste.
Heute ist ein tolles Thema.
Mein Herzensthema. Hunde mit Ängsten.
Bei mir auf jeden Fall ein in der Theorie cooles Thema.
Wärst du lieber positive only heute oder wärst du lieber uns in Vertretung sozusagen oder du selbst?
Wer hätte es gedacht? Mir ist es egal, weil wir in der Diskussion sowieso sprechen. Aber vielleicht Tendenz eher zu positive only. Und du?
Ich bin so zwiegespalten. Einerseits ist mein Herzensthema und deswegen argumentiere ich es natürlich gerne. Andererseits finde ich es aber auch gerade deswegen total spannend, sich in dieses Gegenüber rein zu versetzen, den anderen Part zu spielen. Deswegen würde ich auch eher fast zu positive only tendieren.
Dann würde ich sagen, ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck. Auch wieder die schnelle Variante, ne?
Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, also ich habe Stein und Jenny hat Papier. Das heißt, du darfst aussuchen,
ich hab gewonnen.
Wer welche Seite übernimmt.
Mhm. Dann bin ich mal positive only.
Okay.
Dann gehen wir an den Diskussionstisch.
Ah, warte. Wir müssen nochmal zurückgehen. nochmal zurück. Ja,
schnell,
du brauchst
zurück.
Noch einen Namen.
Ich bin Isabel. Und ich habe einen Hund aus Rumänien, zum Auslandstierschutz.
Okay.
Gut, dann jetzt aber ab an den Diskussionstisch.
Ab an den Diskussionstisch. Hallo Isabel.
Hallo Jona.
Hunde mit Ängsten sprechen wir heute drüber. Ich freue mich auf eine hitzige Diskussion oder ein schönes Streitgespräch mit dir.
Oh ja, das wird, glaube ich, auch hitzig, wenn ich so die Aversivler höre, wie die mit ängstlichen Hunden umgehen. Eieiei, da bin ich ja mal gespannt auf deine Position.
Ja, Aversivler weiß ich immer nicht so genau, wer gemeint ist. Ich würde mich nicht so bezeichnen, wenn dann bedingte Hemmung, Verwendende oder die gesamte Lerntheorie, Ausschöpfende vielleicht eher. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Vielleicht können wir das nochmal in einer weiteren Podcast-Folge diskutieren. Lass uns gerne mal auf das Thema Ängste direkt kommen. Ich würde gern von dir wissen, wie sieht die konkrete Arbeit aus mit Hunden mit Ängsten?
Also erstmal dazu, ich habe selber einen Angsthund, ne? Und deshalb kann ich das total gut verstehen, wenn Menschen zu mir ins Training kommen mit ihren Angsthunden. Also bei meiner war das auch so. Ich habe die aus Rumänien, die wollte erstmal auch gar nicht rausgehen. Also es war ganz, ganz, ganz schlimm und mein Herz hat richtig geblutet. Das heißt, ich kann die Menschen, die einen Angsthund haben, richtig, richtig gut verstehen. Ja, und das ist wirklich ein sehr sensibles Thema, mit Angsthunden zu arbeiten. Und wie ich im Training erstmal vorgehe, ist, dass ich erstmal abchecken lasse, ob die Hunde nicht Schmerzen haben. Ne? Also ganz, ganz, ganz häufig ist es so, dass es den Hunden körperlich auch gar nicht gut geht. Das heißt, ich drehe den Hund erstmal auf links und der wird geröntgt und die Schilddrüse wird sich angeguckt. Und das ist erstmal der erste Step. Und dann ist es natürlich so, dass die Hunde auch totalen Stress haben. Und da kümmere ich mich auch erstmal um das Stressmanagement bei den Hunden. Und dann kommt es natürlich auf den Auslöser an. Ne? Meine hatte zum Beispiel total Angst vor meinem Mann und die hat generell Angst vor Männern und auch ist Hund, also Menschen gegenüber nicht so offen wie jetzt so ein Labrador, wie wir das so kennen, sondern die hat halt eher Angst vor Menschen. Ja, sie ist dahingehend ein richtiger Angsthund.
Würdest du sagen, für dich ist konfrontatives Vorgehen mit Ängsten ausgeschlossen?
Was meinst du mit konfrontativ?
Das heißt, dass der Hund in seinen Ängsten konfrontiert wird mit seinen Ängsten und dann aushalten muss den Reiz. Das muss ja jetzt nicht in der höchsten Intensität unbedingt passieren, ne? Wir machen es mal ganz plastisch an einem Beispiel. Der Hund sagt, ich habe Angst vor Autos. So, vor Verkehrslärm. Dann würde man eben erstmal hergehen und vielleicht eine Ecke weiter auf dem Feld mit dem Hund, wo er schon die Autos fahren hört, aushalten lassen, wenn er da schon eine akute Stressreaktion zeigt, würde man da bleiben, bis er das schafft und bis er das gut leisten kann, da entspannt ist, dann ihm eine Pause geben, in die Wiederholung gehen, vielleicht einen Tag später oder so, bis man sagt, hier an dieser Stelle, das kann der Hund gut leisten und irgendwann würde man dann an eine nicht so viel befahrene Straße gehen, bis der Hund es da gut leisten kann, bis man mit dem Hund wirklich langlaufen kann, also je nachdem, wie hoch die Ansprüche natürlich sind, das muss ja auch absolut nicht jeder Hund mit in die Innenstadt, ne, aber dass man dann sagen würde, ich kann mit dem Hund an der Straße langlaufen, aber in dem Moment gehe ich eben in die Konfrontation und es wird eine akute Stressreaktion kommen. Also jetzt mal ein bisschen Biologiewissen kurz mit reingenommen. Einmal der gesamte Sympathikus fährt hoch, also das ganze Nervensystem fährt hoch. Das Hund ist komplett erstmal auf Gas. So, der Hund sagt dann wahrscheinlich, oje, 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 ich will lieber flüchten, das ist total doof. Aber dadurch, dass man eben die Situation aushält, obwohl sie unangenehm ist, lernt der Hund, ah ja, ich höre die Straßengeräusche, aber es passiert mir gar nichts. Also es wird nicht schlimmer. Und dann kann eben der Hund lernen in dem Moment, dass nichts Schlimmes passiert und abspeichern, okay, das war eine Fehlinformation, dass Straßen schlimm sind, sondern Straßen sind voll okay, mir passiert nichts. Und je öfter das passiert, desto klarer wird sozusagen die Geschichte überschrieben, die als die im Kopf geschrieben war, als Autos gleich schlimm und später Autos kein Problem, habe ich jetzt neu erlebt. So.
Machst du das mit Keksen?
Nein, weil in dem Moment, wo ich mit dem Hund in eine Situation gehe, wo er wirklich Angst hat, nimmt kein Hund Kekse. Also Angst ist so eine starke Geschichte, dass da kein Hund mehr Kekse nimmt, weil in dem Moment, und dadurch zeichnet sich Angst aus, in dem Moment wird er sich weder fortpflanzen noch essen, sondern der muss gucken, ne, wenn die akute Stressreaktion so hoch ist, dann ist Essen da einfach kein Thema. Deswegen, nein, in dem Moment gibt es keine Kekse.
Okay, ja, dann sehe ich das komplett anders als du. In den ängstlichen Momenten, wie ich arbeite, nehmen die Hunde noch Kekse und ich arbeite.
Aber dann hat der keine Angst, dann sind wir in der Unsicherheit, ne?
Also ja, die haben schon Angst, ne? Also das sieht man schon, dass die Angst
haben.
Dann
haben
wir also die Rute ist ja auch unterm Bauch dann geklemmt und so, ne? Die haben dann schon Angst. Aber ich setze da mehr auf die
Kooperation.
Okay,
also biologisch gesehen können wir in dem Moment nicht von Angst sprechen, aber ich würde von der Unsicherheit sprechen, aber okay, da werden wir uns nicht einig.
Ja, da werden wir uns, glaube ich, nicht einig. Also wenn ich mit meinem ängstlichen Hund dann dastehe bei dem Verkehrslärm, dann setze ich halt auf Kooperation. Das heißt, der Hund muss nur so weit gehen, wie er möchte. Und das ist ganz, ganz, ganz kleinschrittig, wird das aufgebaut. Und dafür ist natürlich auch die Vorbereitung, dass mein Hund schon gelernt hat, mit mir zu kooperieren, ist richtig cool. Mit mir zu arbeiten, ist richtig cool. Ich habe halt auch richtig gut an der Bindung gearbeitet. Mein Hund kennt auch schon das Markerwort oder meinen Klicker, sodass, wenn der den Klick hört, auch schon positive Emotionen verbindet. Und wenn der Hund, solange der Hund dann Essen nimmt und wir uns dann schrittweise auch annähern, so lange bin ich dann mit ihm auch immer in der Kooperation. Aber wenn er dann weg möchte, dann weiß ich, ah, Mister. Ne, also wenn ich in der Flucht bin beim Hund, dann habe ich quasi ja schon einen Fehler gemacht. Ich würde halt nicht so weit gehen, dass der Hund dann weg will, sondern immer nur so weit, wie es dem Hund halt gut geht, damit der das immer als positiv abspeichern kann. Das wäre meine Trainingsidee.
Das geht für mich einfach vollkommen am Leben und am Hund vorbei. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich damit den Hund sehr, sehr viel länger, wenn nicht für immer, in einem Käfig der Angst belasse. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde das teilweise tierschutzrelevant, Hunden ein Leben zu verwehren, indem sie sich außerhalb ihrer Angst normal bewegen können, indem sie Freiheiten haben, indem sie nicht die ganze Zeit mit Flüchten und Angst beschäftigt sind, nur weil ich die Konfrontation in dem Moment scheue. Und ich verstehe nicht, also ich verstehe es wirklich nicht, warum in der Hundeszene man so weit hinterherhinkt im Gegensatz zum Humanbereich. Also wenn wir uns Verhaltenstherapie bei Menschen angucken, und ja, natürlich, man kann das nicht 1:1 von Mensch auf Hund Therapieverfahren anwenden. Das meine ich auch gar nicht. Aber wir sind ja nun mal beide Säugetiere und in dem Moment ist ganz klar, dass die Konfrontation einfach das effektivste Werkzeug überhaupt ist und dass es da im Grunde keine wirklichen Alternativen gibt, außer sich zu konfrontieren. Das heißt, wenn ich als Mensch Angst vor Spinnen zum Beispiel habe, ist die effektivste Methode, mich mit dem Thema Spinne zu konfrontieren. Das ist in dem Moment erstmal nicht angenehm. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so eine Spinne auf die Hand setzen würde, das wäre jetzt die effektivste Methode. Ne? Man könnte auch sagen, man guckt sich erstmal ein Bild von der Spinne an, solange bis man entspannt ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Spinne auf die Hand setzen würde, dann würde erstmal meine akute Stressreaktion total hochgehen. Das wäre unangenehm in dem Moment. Aber wenn sie länger darauf sitzen bleiben würde, dann kann irgendwann mein Kopf sagen und dann der Umstieg von Sympathikus zu Parasympathikus sich umswitchen und der Kopf sagt, oh mein Gott, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Und dadurch kann ich wahnsinnig effektiv und gut meine Angst vor Spinnen bekämpfen, besiegen und viel mehr Freiheiten haben. Wenn ich jetzt wo lebe, wo ich niemals einer Spinne begegne, dann muss ich das nicht machen. Dann würde ich das auch einem Menschen nicht raten. Wenn ich aber sage, ich gehe eingeschränkt durch meinen Alltag, ich traue mich nicht mehr in den Keller zu gehen, ich traue mich nicht mehr auf den Dachboden zu gehen, ich traue mich nicht mehr Freunde zu besuchen, weil die haben irgendwie eine staubige Ecke, dann würde ich sagen, müssen wir ja abschätzen von in dem Moment ist es unangenehm zu ich bin mein Leben lang eingeschränkt. Und so ist es bei unseren Hunden auch. Wenn ich sage, ich kann mit meinem Hund kaum an der Straße vorbeilaufen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Aber es gibt eben Mittel und Möglichkeiten, die sehr effektiv sind. Und da spreche ich aber von viel, viel effektiver, als da irgendwie 10 Jahre mit Kicksen rumzuhantieren. Dann finde ich es ganz, ganz verwerflich, das nicht zu tun.
Ich finde es super verwerflich, denn den Hund kann ich nicht fragen, ob er das möchte. Und dich kann ich fragen. Und ne, wenn ich jetzt sagen wir mal...
Genau, ich kann ihn nicht fragen, deswegen muss ich eine Entscheidung für ihn treffen. Und du triffst ja auch eine Entscheidung in dem Moment. Deine Entscheidung ist, du bleibst in deiner Angst.
Ja, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel Angst vor Spinnen. Oder mittlerweile würde ich auch eher sagen, weil ich jetzt in einem Umfeld lebe, wo sie häufig sind, würde ich sagen, es ist nur noch eine Unsicherheit. Aber früher, als ich früher Angst vor Spinnen hatte, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, wenn ich da so eine Winkelspinne gesehen hätte im Keller, dann zu sagen, oh, die setze ich mir jetzt mal auf die Hand, weil dann habe ich ja keine Angst mehr. Nein, meine Idee war, ja, da mache ich die Tür hinter mir zu und dann bin ich weg. Also welcher normale Mensch würde denn das machen? Das macht doch niemand. Wieso wollen wir denn unsere Hunde da reinzwingen?
Also die Frage ist jetzt, was für ein Ergebnis haben wir in dem Moment und was ist in dem Moment eine ganz verständliche Reaktion von dir? Ne? Als Person, die Angst hat, würde ich auch nicht sagen, ich setze mir jetzt eine Spinne auf die Hand und ja, habe da richtig Lust drauf. Das geht ja total gegen die eigene Intuition. Die Frage ist aber, was ist das Endergebnis und was ist das Ziel, wo ich hin möchte und wie viel Freiheiten sind vielleicht dadurch gegeben, dass ich mich eben konfrontiere und dass ich mir diese Winkelspinne auf die Hand setze. Und da würde ich auch nicht empfehlen, sowas einfach selber zu machen, sondern bei uns Menschen gibt es dann eine Verhaltenstherapie, es gibt eine Therapeutin, die das anleitet, die einen auch wirklich dann zwingt, die Spinne so lange auf der Hand zu haben, die vorher Gespräche führt und so weiter. Das ist bei den Hunden nicht möglich, dass wir vorher mit den Hunden Gespräche führen. Deswegen sind wir in der Verantwortung, für unseren Hund zu entscheiden, ja, ich hab dich lieb, ich bin an deiner Seite, ich gehe mit dir da durch. Das heißt, auf jeden Fall ist die Grundlage, mit dem eigenen Hund in so eine Situation zu gehen, wo wir eben sinnbildlich eine Spinne auf die Pfote setzen, was man ja auch erstmal viel kleiner machen kann im Habituationstraining, dass wir schrittweise vorgehen und nicht direkt in dem obersten angstauslösenden Reiz anfangen. Das ist auch ganz klar. Aber dass die Grundlage dessen ist, eine tragfähige Beziehung, die ich mir außerhalb der Konfliktsituation natürlich erarbeitet habe, dass ich sage, ich führe dich durch die Welt, ich bin sicher, ich weiß, wo es lang geht, du kannst dich auf mich verlassen.
Okay, also wenn ich jetzt sage, ich gehe in die Therapie, ne, dann habe ich da eine Therapeutin oder einen Therapeut, der das da mit mir macht und der mich dahin zwingt. Aber A, ich habe mich dann selber dazu entschieden, das zu tun. Ich kenne auch die ganzen Nachteile und ich weiß, dass es mir in dem Moment schlecht geht. Nehmen wir jetzt mal an, das würde mein Mann mit mir machen. Ja, den würde ich doch gar nicht mehr mögen. Und so ist es ja dann auch bei unseren Hunden. Also wenn ich meinen Hund da reinzwinge, dann verbindet der Hund die schlechte Erfahrung mit mir und dann ist es halt mega schlecht für unsere Beziehung und für unsere Bindung.
Da würde ich sagen, unterschätzt du die sozialen Kompetenzen von deinem Hund. Der Hund kann ja durchaus unterscheiden, woher der angstauslösende Reiz kommt. Das heißt, wenn du dich mit dem an die Straße setzt und ihr die Geräusche der Autos aushalten übt zusammen, dann kann der Hund sagen, du bist an meiner Seite, ich finde das hier super unangenehm. Aber der Hund weiß, der unangenehme Reiz sind die Autos. Also Hunde sind ja nicht so einfach, sind sie auch nicht gestrickt. Das können sie schon verstehen.
Ja, aber dann kann sich ja, also Ängste können ja expandieren, ne? Das heißt,
auf jeden Fall.
Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die Leine in die Hand, wir gehen jetzt raus, mega schön mit uns beiden immer draußen. Und dann zwinge ich meinen Hund in die Angst und dann halte ich das einfach aus und zwinge den da rein und dem geht's scheiße, dem geht's schlecht. Und ich sag dann, ja, chill, wird wieder gut. Und irgendwann kann es ja auch sein, dass der Hund gar nicht mit mir rausgehen will. Ich nehme die Leine in die Hand und mein Hund verpisst sich schon. Das ist doch nicht nett. Das ist doch scheiße.
Es kann beim Training, beim Habituationstraining oder bei der Konfrontation, bei der Exposition mit angstauslösenden Reizen zu einer Sache kommen, die wirklich blöde ist. Und zwar zu einer Sensitivierung. Wann entsteht die Sensitivierung? In dem Moment, wo ich in der akuten Stressreaktion, das heißt, wir haben einen angstauslösenden Reiz. Wir nehmen jetzt nochmal die Spinne. Die Spinne ist da. Ich setze mir die Spinne auf die Hand, um mich mit der Spinne zu konfrontieren. Oder die Spinne hängt vor mir in einem Spinnennetz und ich bleibe so lange bei dem Spinnennetz, will so lange bei dem Spinnennetz bleiben, bis ich entspannt bin. Dann würde eben das Gehirn umgeschrieben werden und ich hätte die tolle Erfahrung verbucht, die Spinne hat mich gar nicht angegriffen, ich kann Spinnen total gut aushalten. Wenn ich jetzt aber ein Stück früher rausgehe aus der ganzen Geschichte, das heißt, die Stressreaktion fährt hoch, ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Spinne, ich halte es nicht mehr aus, na, ich habe mich ja jetzt schon konfrontiert, dann gehen wir jetzt raus aus der Situation, dann ist es zu einer Sensitivierung gekommen, das heißt, mein Gehirn speichert ab, oh, die Spinne, die war wirklich schlimm, Gott sei Dank bin ich da weggekommen, weil Flucht ist wahnsinnig selbstbelohnt und in dem Moment wegzugehen von der Spinne ist super, super selbstbelohnt.
Was spricht dagegen, dass man dem Hund, wenn man das halt kleinschrittig macht und der Hund dann noch Kekse nimmt, bei Keksen, wenn man den Kekse füttert, das ist ja ein Widerspruch. Also wenn du Kekse hast, dann wird ja auch, dann wird das Belohnungszentrum ja auch angesprochen. Du hast ja gute Gefühle dabei. Ich weiß nicht, warum es dagegen sprechen würde, wenn ich meinem Hund über Gegenkonditionierung oder über systematische Desensibilisierung mittels Keksen da aus der Angst heraus helfe, da muss ich den doch nicht so doll konfrontieren, dass der halt nicht mehr kann und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und was du gerade beschreibst, dieser Wechsel, dass der plötzlich beruhigt wird, ja, das klingt für mich halt ja super nach erlernter Hilflosigkeit. Also klar, da würde ich auch irgendwann als Hund aufgeben.
Okay, ich will einmal aufräumen. Was spricht gegen Kekse bei Hunden mit Ängsten? Nochmal, Hunde, die wirklich Angst haben, nehmen keine Kekse. Das heißt, ja, ich kann in der Unsicherheit arbeiten, aber nicht in der Angst. Wenn ich in der Unsicherheit bleibe, dann ist das Training wahnsinnig ineffektiv und es ist viel effektiver, wenn ich wirklich mit einer akuten Stressreaktion arbeite, wo dann auch ganz gut das Ganze überschrieben werden kann. Was trotzdem nochmal nicht heißt, dass ich bei der höchsten Stufe eines angstauslösenden Reizes anfange. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich mit dem Hund in einer unsicheren Situation arbeite, das heißt, noch weit vor der Angst, wenn der Hund sagt, ah, ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen was gehört, ich fühle mich gerade einfach nicht so wohl, es macht mich so ein bisschen unsicher. Dann ist in dem Moment also die Frage, wann füttere ich den Hund vom Timing? Und da können eben viele Fehler passieren, weil wenn ich den Hund füttere, nachdem der Hund gerade weggegangen ist oder rückwärts denkt oder rückwärts geht, sich ein bisschen vom Objekt, was ihn unsicher machen lässt oder vom Ton oder sonst was entfernt, dann kann es auch sein, dass ich in dem Moment die Flucht belohne. Also es geht gar nicht darum, dass man die Angst konkret belohnt, sondern das Verhalten des sich Zurückziehens, des Flüchtens, weil Hunde lernen Verhaltensketten. Und es kann eben sehr, sehr leicht passieren, dass ich in dem Moment diese Verhaltenskette, wo am Ende die Flucht vielleicht steht, falsch vom Timing her belohne. Und ja, kauen oder essen kann ein bisschen Entspannung mit reinbringen, aber da das gegen zu konditionieren ist bei einer wirklichen Angst nicht machbar. Also stell dir vor, du hast richtig, richtig krasse Angst vor Spinnen und in dem Moment, wo eine Spinne plötzlich runterkommt oder auf der drauf sitzt, sagt dir jemand, willst du ein Stück Torte? würde dich diese Torte dann entspannen? Mich persönlich nicht. Also, und Hunde sind da nicht so viel anders. Also, wir Säugetiere sind, was das Thema Angst angeht, tatsächlich alle ziemlich ähnlich gestrickt und gar nicht mal so speziell. Und du hast noch einen zweiten Begriff reingenommen, den würde ich gerne kurz noch aufdröseln. Und zwar die erlernte Hilflosigkeit. Also das Wort erlernte Hilflosigkeit, das ist irgendwie immer so der Endgegner in der Hundeszene, der benutzt wird, um zu sagen, das und das ist nicht gut. Da würde ich gerne einfach nochmal sagen, sich nochmal mit dem Thema erlernte Hilflosigkeit ernsthaft zu beschäftigen. Es ist eine Sache, die dadurch zustande kommt, dass der Hund mit seinem Verhalten Reaktionen überhaupt keine Logik mehr ergeben und überhaupt nichts mehr damit verknüpfen kann und das dauerhaft immer wieder passiert. Das heißt, bei den Experimenten, die richtig schlimm waren, die auf jeden Fall zu verurteilen sind von erlernter Hilflosigkeit, ist so eine Sache wie, der Hund bekommt Stromschläge, aber nicht der Hund hat ein Verhalten gezeigt und dann kommt Strom und er sagt, oh Gott, ich habe ein Verhalten gezeigt, das war schlimm. Nicht, dass das jetzt irgendwie für Strom spricht oder so, aber dann kann der Hund das Verhalten noch verknüpfen. Das heißt, das ist nicht schön, in dem Moment, dass er bestraft wird, aber der Hund kann es verknüpfen und wird so nicht in einer erlernten Hilflosigkeit fallen. Erlernte Hilflosigkeit entsteht dann, wenn wahllos der Hund unter Strom gesetzt wird, egal was er für ein Verhalten zeigt. Und die erlernte Hilflosigkeit kann auch durch Belohnung passieren. Das heißt, wenn du immer wieder einem Menschen oder einem Hund sagst, jetzt hast du was gut gemacht, jetzt hast du was schlecht gemacht, jetzt hast du was gut gemacht, jetzt hast du was schlecht gemacht. Aber es wäre niemals vom Hund ein erkennbares Muster, wann was jetzt gut oder schlecht wäre. Und es wäre auf so eine gruselige Art, die so weit weg von Feingefühl und Kommunikation ist, dass man sie kaum herstellen kann. Also ich habe noch keinen Hund erlebt in der erlernten Hilflosigkeit. Ich habe schon von Fällen gehört. Und da muss man sagen, ist wirklich alles an Feingefühl falsch gelaufen. Was aber nicht das Problem war, war, dass lerntheoretisch positive Strafungen eingesetzt worden sind oder Flucht unterbrochen wurde. Also das ist einfach immer so ein letztes Argument, ist die erlernte Hilflosigkeit, weil dieser Begriff einfach wahnsinnig gut klingt und man damit einfach wahnsinnig schnell Überschriften schreiben kann. Wenn man sich aber mal ein bisschen damit auseinandersetzt und versteht, was erlernte Hilflosigkeit wirklich ist, da würde ich mir auch wünschen, den Menschen gegenüber, die wirklich sowas erlebt haben und sich ja sehr unter den Folgen leiden, da eine gewisse Sensitivität walten zu lassen und diesen Begriff nicht herhalten zu lassen, um gegen Strafe zu argumentieren. Das finde ich richtig, richtig gruselig und auch irgendwo fies.
Gut, der Timer hat geklingelt. Wir brauchen jetzt.
Ja, es war durchatmen. Ja, okay, sorry, ich bin kann, in meiner Rolle wieder.
Genau. Was ist denn unser kleinster gemeinsamer Nenner? Ich wäre dafür, wir haben keinen.
Ich würde sagen, was du am Anfang gesagt hast, dem würde ich dir zustimmen, dass die Angst für den Menschen auch ein sehr emotionales Thema ist.
Aber so und beim Training haben wir ja gar keinen kleinsten gemeinsamen Nenner.
Ja, da müsste man jetzt länger suchen, so erstmal nicht wahrscheinlich.
Ja. Würde ich auch.
Ich glaube ja immer noch daran, dass man, wenn man länger spricht, einen findet, aber jetzt erstmal hat man keinen.
Ja, ja. Jetzt ist halt das jetzt leider die Wahrheit. Wir haben keinen. Gut, wir verlassen den Diskussionstisch.
Alles klar. Jenny, wie war es für dich?
Ehrlich gesagt, dieses Mal richtig, richtig schlimm. Normalerweise will ich mich immer in die Rolle hineinversetzen und ich weiß, ich habe sie mir jetzt diesmal auch selber ausgesucht, einfach um Challenge, für eine Challenge. Und normalerweise funktioniert das immer ganz gut, dass ich mich recht in eine Rolle hineinversetzen will, aber ich habe hier gemerkt, ich will das gar nicht. Ich will mich in nicht hineinversetzen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Sachen abgerufen, die ich halt in Podcasts und Artikeln gelesen habe von Positive Onlys. Aber ich habe es gar nicht gefühlt, weil das, also man kann es hier in dem Fall tatsächlich genauso sagen, das triggert mich. Das Thema triggert mich richtig. Ja. Wäre ich sauer.
Würdest du uns daran teilhaben lassen, was dich daran triggert? Oder ist es zu persönlich?
Nee, nee, um Gottes Willen. Es gibt ja sogar ein Highlight bei mir bei Instagram.
Und in unserem Webinar Hunde mit Ängsten, das ich gehalten habe, da hast du auch ein Part übernommen. Da haben auch KundInnen von mir letzte Woche noch, die zum Intensivcoaching waren, gesagt, das war ganz toll, dass du da deine persönliche Geschichte mitgeteilt hast. Das war total wertvoll für die. Nochmal so als kleines Nebenfeedback. Ja.
Vielen Dank. ja, und zwar habe ich eine Angst-Panik-Störung und war, also ich hatte jetzt vor Weihnachten meine letzte Therapiestunde Und das hat jetzt tatsächlich 1,5, 2 Jahre gedauert. Also es kam mir gar nicht so lange vor, aber tatsächlich war es jetzt echt lang. Und also ich habe Agoraphobie. Das bedeutet, bei mir hat sich das ausgewirkt, ich konnte nicht mehr unter Menschenmengen. Das heißt, ich konnte nicht einkaufen gehen, ich konnte nicht auf Konzerte gehen mehr, ich konnte keine Bahn fahren, ich konnte keinen Bus fahren. Und irgendwann ging es dann auch so weit, dass ich Angst hatte vor der Höhe und Autobahnbrücken. Und dann hat sich das so weit expandiert, dass ich auch kein Auto mehr fahren konnte. Das heißt, ich konnte ja vorher schon keinen Bus und Bahn fahren. Und als ich dann kein Auto mehr fahren konnte, da war es dann vorbei. Da dachte ich, okay, jetzt brauche ich Hilfe. Jetzt bin ich eingesperrt. Und dann bin ich in die Therapie gegangen. Und ich wurde ja auch konfrontiert. Also meine Therapeutin hat mit mir Konfrontation gemacht. Die ist mit mir Bus gefahren, die ist mit mir Bahn gefahren. Die ist mit mir Auto gefahren. Das heißt, ich habe eine Fahrschule gehabt. Fahrlehrer war neben mir und dann sind wir Autobahnbrücken gefahren. Das heißt, Konfrontation kenne ich. Und ich kenne tatsächlich auch die systematische Desensibilisierung, weil die habe ich auch gemacht. Also die echte, nicht wie sie im Hundetraining stattfindet, die schrittweise Habituation, sondern die echte systematische Desensibilisierung. Das bedeutet, ich habe mir erstmal in Sensu, hat sie mir Bilder gemalt, Situationen aufgemacht, du bist jetzt in
Kannst
der Bahn.
Kannst du mal kurz sagen, was das bedeutet in Sensu für unsere ZuhörerInnen?
In Sensu bedeutet, man hat es sich nur vorgestellt. Das heißt, wir waren in der Praxis und sie hat dann ein Bild gezeichnet, du bist jetzt in der Bahn, da kommt jetzt eine Schulklasse rein, weil Kinder waren für mich auch immer so ein Auslöser, weil die halt unkoordiniert sind und unberechenbar und Kinder können auch kotzen. Das heißt, bei mir war Angst auch gekoppelt mit Ekel und dann kam da noch ein Obdachloser rein, dann hat sie den auch noch gezeichnet und da, also ganz, ganz schlimm, so dass mir halt auch währenddessen richtig schlecht geworden ist und ich dann halt auch gesagt habe, okay, bei der nächsten Konfrontation muss ich halt irgendwie mit dem Ekel umgehen, so dass ich dann halt auch eine Womex genommen habe. So dass ich halt erstmal an der Angst gearbeitet habe, bevor wir überhaupt in den Ekel gegangen sind, weil mir, also ich dachte schon, okay, gleich muss ich kotzen. Ja, also ne, das sind natürlich Ängste von mir. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir Obdachlose verurteilen oder eklig finden. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm. Und darüber bin ich nachher auch gegangen, so dass ich diese Gefühle halt hervorgehoben habe, dass ich mir halt denke, oh, das ist aber richtig gemein von mir, dass ich den eklig finde. Also darüber bin ich dann nachher auch in der Therapie gegangen, dass wenn sowas passiert, dass ich mir sowas halt vorstelle, ne? Genau, um Gottes Willen, aber das ist natürlich, ist ja halt auch eine Störung, ne? Ist ja eine Verhaltensstörung, was soll ich machen, ne? Genau, und da ging es halt um Konfrontation und da ist es total wichtig zu verstehen, um eine Angst aufrechtzuerhalten, brauchst du 3 Dinge. Du brauchst einmal die Vermeidung, das heißt, wenn ich zum Beispiel Angst habe, mit einem Fahrstuhl zu fahren, dann vermeide ich den Fahrstuhl und nehme die Treppe. Das wäre die Vermeidung. Was du noch brauchst, ist Flucht. Das heißt, wenn ich im Fahrstuhl drinne stehe, dann flüchte ich aus dem Fahrstuhl raus. Das wäre die Flucht. Und was du auch noch brauchst, um da Angst aufrechtzuerhalten, ist Sicherheitsverhalten. Das wäre beispielsweise, ich kann Fahrstuhl fahren, aber immer nur, wenn jemand dabei ist. Oder ich kann Bahn fahren, aber immer nur, wenn jemand dabei ist, wenn ich telefoniere oder wenn ich mich mit dem Handy ablenke. Oder ich kann immer nur Auto fahren mit einer Freisprechanlage, indem ich mit einer Freundin telefoniere. Das wäre Sicherheitsverhalten. So, das heißt Vermeidung, Flucht, Sicherheitsverhalten. Das ist das, was man bei den Menschen nicht mehr möchte. Das sind die 3 Dinge, die man ablegt. Bei den Hunden ist das was anderes. Da wollen wir Vermeidung und Flucht verhindern, aber Sicherheitsverhalten weiter quasi verstärken, weil der Mensch ist dann die sichere Basis. Der Mensch als Zufluchtsort, Mensch als der Fels in der Brandung. Das ist halt ein klein bisschen was anderes, ne? Und deswegen triggert mich das so, weil ich bin von Angst betroffen und ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Und das ist ein Scheißgefühl und Panikattacken ist auch ein Scheißgefühl. Bei meiner ersten Panikattacke, da dachte ich, ich bekomme Herzinfarkt. Da dachte ich wirklich, ich muss gleich einen Krankenwagen rufen, weil ich gleich hier liege. Es fühlt sich einfach nicht geil an. Und wenn ich dann Leute sehe, die ihren Hunden in ihre Hunde Angst hineindichten, am schlimmsten finde ich das, wenn es Laienpöbler sind, die halt voll im Imponieren sind, dann heißt es, die haben Angst. Und das triggert mich hart. Oder werde ich richtig sauer. Und ich darf halt in dem Moment auch triggern sagen, weil ich bin tatsächlich betroffen. Und ich kenne Angst und wie Angst immer dann runtergespielt wird, was alles Angst ist, das ist einfach nur ekelhaft.
Erstmal danke für das Mitteilen deiner Geschichte. Bevor wir jetzt nochmal zu den Hunden wieder umschwenken. Du bist die Angst aber durch die Konfrontation losgeworden. Magst du nochmal sagen, wie es dir in dem Moment der Konfrontation ging? Kurz runtergebrochen, okay. Und wie es, aber ob du es sozusagen trotzdem empfehlen würdest, das zu tun, wenn das Leben so eingeschränkt ist? Also wie viel, wenn du jetzt hochrechnest von wie scheiße war der Moment, also es waren ja mehrere Momente, wo du konfrontiert wurdest, und mitrechnest von was für Freiheiten hast du dadurch wieder gewonnen, wie würdest du das beurteilen?
Ich würde es immer wieder machen und ich ärgere mich darüber, dass ich das nicht schon 10 Jahre früher gemacht habe, als die Ängste noch nicht expandiert waren. Ich war am Sonntag mit meinen Eltern bei einer Führung und da waren bestimmt 70, 80 Leute und wir waren erstmal in einem kleinen Raum und dann hat er gemeint, wir starten draußen und wir sind halt durch diese kleine Öffnung, durch dieses kleine Tor gegangen, wo dann sich ganz viele Leute durchgequetscht haben und da ist mir nochmal bewusst geworden, ja krass, ohne Therapie hätte ich jetzt absolute Panik bekommen, aber ich war halt mega gechillt. Und das sind Situationen, die mir halt auffallen, wenn ich im Kaufland bin und da sind Kinder neben mir und alles ist voll Weihnachtsstress und Einkäufe. Das sind dann die Momente, wo ich dann sehe, ja krass, das hätte ich ja vor 2 Jahren, wäre das ja unmöglich gewesen. Oder einfach mal spontan sein und sagen, ja gut, dann fahren wir jetzt mit der Bahn einmal kurz dahin. Und das einfach aushalten zu können, das ist schon krass. Oder einfach auch mal meinem Mann was Gutes tun, ne? Wenn der sagt, ja, kann ich heute Abend was trinken, weil ich trinke halt keinen Alkohol, Side Fact. Das heißt, klar kann ich dann fahren, ne? Ist ja dann auch sicher. So. Und dann einfach mal zu sagen, ja klar, trink was, ich fahre nach Hause. Das ist halt einfach nur geil, ne? In dem Moment der Konfrontation war es die absolute Hölle. Es hat sich absolut nicht schön angefühlt. Also mein kurzfristiges Wohlbefinden, kann ich ganz klar sagen, war nicht gut. Aber mein langfristiges Wohlbefinden ist natürlich der absolute Wahnsinn. Also ich habe halt einfach wieder Freiheiten und fühle mich halt wie ein normaler Mensch.
Was würdest du jetzt sagen als jemand, der das selber entschieden und erlebt hat, für dieses Argument von, ja, die Hunde können es ja nicht entscheiden?
Witzigerweise habe ich das meine Therapeutin gefragt.
Was hat sie gesagt?
Ja, ich habe halt gefragt, ja okay, wir machen ja jetzt Angst und so und sie sind ja recht erfahren und machen das ja schon häufig. Und nehmen wir mal an, sie hätten jetzt einen Hund an der Leine, weil sie hatte auch früher mal einen Hund und sie ist hundebegeistert. Und da habe ich gefragt, was ist denn, sie haben einen Hund an der Leine und sie stehen vorm Edeka und sie merken plötzlich, der Hund, der flüchtet, weil der will jetzt weg vom Edeka-Parkplatz, was machen sie denn da? Und da hat sie auch gemeint, boah, das ist aber jetzt eine richtig gemeine Frage und ihr würde das Herz brechen, aber natürlich würde sie so lange bleiben, bis der Hund keine Angst mehr hat.
Und da jetzt nochmal wir als HundetrainerInnen, natürlich müsste man vorher das Setting einschätzen, ob der Hund das überhaupt leisten kann, weil sonst man im Zweifel den Hund sensitiviert. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt mit dem Hund jede Konfrontation sollte. Nee. Vor allem nicht ohne eine erfahrene HundetrainerIn an der Seite zu haben. Aber lerntheoretisch erstmal komplett richtig.
Mhm. Ne, da ging es ja auch darum, sie kennt den Hund und bla bla bla. Ne? Also sichere Basis, Orientierung am Menschen, blablabla.
Ja. Was halt auch so absoluter Quatsch ist, es kann halt ja überhaupt nicht mit Hunden in Sensu gearbeitet werden. Also das geht halt nicht. Also faktisch schon alleine kann man eine systematische Desensibilisierung, so wie sie in der Verhaltenstherapie gemacht wird, mit Hunden nicht tun. Weil du kannst mit Hunden nicht in Sensu arbeiten. Du kannst denen nicht sagen, lieber Dalmatiner, bitte stell dir mal vor, dass ein Auto neben dir fährt und knallt.
Ja, das geht nicht.
Das geht einfach nicht. Also deswegen alleine müsste man sich da doch schon klar werden, dass da was nicht gehen kann mit diesem Therapieverfahren und dass es so deutlich in der Verhaltenstherapie klar gemacht wird, wie gut Konfrontation wirkt und wie verschieden man auch damit in verschiedenen Reizstärken arbeiten kann, dass ich einfach immer wieder denke, okay, das liegt an den Menschen, die nicht sich in diese Situation reinwagen wollen oder die sich auch dementsprechend nicht weiterbilden wollen oder deren Horizont auch immer dabei bleiben will, zu sagen, in dem Moment was zu tun, wo der Hund nicht glücklich aussieht, das möchte ich nicht. Und dem Hund damit im Gefängnis der Angst zulassen.
Ja, und das ist, man muss es nochmal betonen, die negative Belohnung ist das, was in dem Moment greift. Ne? Also wenn, nehmen wir mal an, ich wohne in einem Hochhaus und ich habe Angst, Fahrstuhl zu fahren. Und ich habe, jeden Tag muss ich mich entscheiden, nehme ich den Fahrstuhl oder nehme ich die Treppe. Dann nehme ich natürlich die Treppe. Ich vermeide die Situation. Und jedes Mal, wenn ich die Treppe nehme, sage ich mir, ja gut, dass ich die Treppe genommen habe. Hätte ich den Fahrstuhl genommen, wäre ich jetzt tot. Ja, und das ist negative Belohnung. Ich nehme das Unangenehme weg und ich selber habe dafür gesorgt. Ne? Und das ist halt auch nochmal
Selbstwirksamkeit.
Selbstwirksamkeit, ne? Das kickt da halt auch nochmal richtig rein. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und deswegen natürlich, die Flucht an sich ist nicht selbstbelohnt, aber das Ergebnis der Flucht ist selbstbelohnt. Das ist ja halt, und das
durch
das
die negative Belohnung.
Durch die negative Belohnung, und das ist wirklich crazy as fuck.
Ja, wir können jetzt nicht alle Aspekte in der Arbeit mit Hunden mit Ängsten so genau beleuchten, weil dafür ist es einfach hier nicht das richtige Format, dafür ist es zu weitgreifend. Da findet ihr aber tatsächlich einiges auch bei mir auf Social Media, auf Instagram, weil es ja mein Herzensthema, wie gesagt, oder mein großes Thema ist, auf das ich mich spezialisiert habe. Und wenn euch das richtig doll interessiert, da tiefer einzusteigen, dann nochmal unser Format, die Webinaraufzeichnung Hunde mit Ängsten im Alltag, findet ihr auf unddiehunde.de. Und da ist wirklich alles drin. Da habe ich ganz doll erklärt, wie das mit der akuten Stressreaktion ist, wie das auch mit Management ist. Das hatten wir jetzt gar nicht beim Thema Angst. Auch die Abwägungssache, wo geht man Ängste an und wo nicht.
Es ist auch einfach zu komplex.
Hatten wir gar nicht drin. Genau, also ganz, ganz viele Sachen. Wie sichert man Hunde ab mit Ängsten? Und da Spoiler schon mal, falls es euch interessiert. Das Sicherheitsgeschirr ist nicht immer das Nonplusultra für alles. Ja, und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenthema und ich glaube, der Vortrag geht fast 5 Stunden, weil es 2 Webinare sind, die zusammengehängt sind. Da hat man sehr, sehr viel Material. Wenn es einen wirklich tiefer interessiert, dann guckt da mal vorbei.
Ja, und lasst euch beim Thema Angst marketingmäßig echt nicht verarschen, denn je komplexer ein Thema ist, desto eher gibt es Leute, die scheinbar einfache Lösungen für viel Geld verkaufen wollen.
Ja, und vielleicht noch einen Satz, mit dem wir rausgehen, den du mir sicher auch so unterschreibst oder auch schon gesagt hast. Wirkliche Angst bei Hunden ist viel, viel, viel seltener, als man denkt.
Ja.
Aggressionsverhalten ist keine Angst.
Korrekt.
Zumindest, also wenn wir von defensiver Aggression sprechen, wenn es umschwenkt, dann ist noch was anderes. Aber ein Hund, der in der Halle hängt und pöbelt und pöbelt und vorher imponiert und dann droht und die Rute ist oben und der rastet komplett aus und zeigt aus, der hat keine Angst, der ist nicht unsicher.
Nein, ist er nicht. Meine Güte, Alter, wann das Bild mal weg. Das ist, kann ich wieder aufregen. Wir müssen Schluss machen, Jona. Tschüss.
Okay. Tschüss, mach's gut.